Amén.
Wir möchten unseren Gott verherrlichen und das geschieht hier bei uns, auch bei den Kindern jetzt im Kindergottesdienst. Vielleicht haben einige auch vermisst, dass die Kinder vom biblischen Unterricht rausgegangen sind jetzt um die Zeit irgendwann. Die sind im Moment auf einer Freizeit in Kirchzimmer von Freitag bis heute Nachmittag, reisen heute Nachmittag heim. Denken wir auch an sie. Ich bin sicher, auch Sie werden unseren Herrn verherrlichen jetzt dort. Wir freuen uns jetzt auf die Predigt von unserem Ältesten Gerhard Rupp.
Ja, vielen Dank für die Beiträge heute im Gottesdienst, insbesondere über die Segnung von einem Hauskreis veranstaltet. Und daran können wir einfach sehen, wir sind Freikirche, wir sind frei in diesen Dingen und nicht an irgendeine Vorschriften dann gebunden. Auch der Lobpreis war sehr, sehr gut und tiefgehend. Er weist einfach auf das Thema der Predigt hin. Es wird heute um Jesus Christus gehen. Es geht um die Vielseitigkeit von Jesus. Und da möchte ich einiges Persönliche voranschicken. Die Vielseitigkeit von Jesus Christus. Ich bin jetzt seit über 40 Jahren Christ und ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als ich bei einer Jugendevangelisation nach vorne gegangen bin und Jesus Christus in mein Leben aufgenommen habe. Und ich wusste damals zwei Dinge. Jesus hat meine Sünden vergeben und mir ewiges Leben geschenkt. Und Anfang der 70er Jahre herrschte eine totale Begeisterung von Jesus Christus. Mit vielen Gleichaltrigen war ich damals angesteckt und wir kannten diese eine Seite von Jesus, befreit von Drogen und Alkohol, wo ich drin verstrickt war, und er schenkt Freude pur. Damals war ich 18 Jahren. Wir verstanden uns als Alternative zu den linken Ideen in Anführungszeichen, und auch zur sogenannten freien Liebe. Und wir wollten ganz mit Jesus leben. Und Jahre später, es gäbe viel zu erzählen aus meinem Leben, war ich dann auf der Bibelschule und habe Theologie studiert. Und es kam dann dort Zeiten, wo ich in der Frage um Jesus Christus etwas unsicherer wurde, wo ich mich fragte, wer ist Jesus Christus wirklich? Und damals begriff ich eines: Jesus ist nicht in eine Schablone zu pressen. Man kann Jesus nicht so in einen Würfel hineinpressen und sagen, so ist Jesus Christus. Das geht nicht. Und so hat Jesus im Laufe meines Glaubenslebens viele Seiten bekommen, weil ich durch das Wort Gottes und durch die Erfahrung mit ihm wurde mein Horizont von ihm wesentlich erweitert. Aber, und das will ich auch deutlich machen, je mehr ich mit Jesus erlebt habe, desto deutlicher wurde mir, dass Jesus mich ergreifen möchte, dass es nicht nur darum geht, ihn zu begreifen, sondern es geht auch darum, dass wir von Jesus selber ergriffen werden. Es gibt also viele Seiten von Jesus Christus. Aber im Grunde genommen weiß ich überhaupt nicht, wer Jesus wirklich ist. Ich kann ihn nicht sehen. Wir sind auf Offenbarung von ihm angewiesen. Gott hat sich uns Menschen auf viele Weise vorgestellt. Und im Hebräerbrief heißt es, er hat sich am letzten durch Jesus Christus uns vorgestellt. Das heißt, Gott hat selber den Himmel geöffnet und sich uns geoffenbart. Also wenn wir wissen wollen, wie Jesus ist und wie Gott ist, können wir das nur durch das Lesen der Bibel und durch das Beten selber für uns herausfinden. Auch der Apostel Johannes schreibt am Ende von seinem Buch, dem Johannesevangelium, in Kapitel 21, Vers 25, gibt es hier eine Folie? Ah ja, danke vielmals. Vielen Dank fürs Herstellen einer Folie noch. Es dürfte eine Folie heute geben von der Predigt. Und Johannes schreibt dort, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, so sie aber eines nach dem anderen geschrieben werden, achte ich, schreibt Johannes, die Welt würde die Bücher nicht fassen, die von Jesus zu schreiben wären. Die Welt würde die Bücher nicht fassen können, die von Jesus zu schreiben wären. Es gäbe noch unwahrscheinlich viel über Jesus zu schreiben. Es könnte nicht gefasst werden in den Bibliotheken der Welt. Jesus hat nicht nur 4 Seiten, wie ich es im Predigtkonzept dargestellt habe. Ich habe noch eine 5. Seite angefügt. Ich hätte noch weiter und weiter und weiter machen können. Und jetzt schauen wir mal, dass wir heute wenigstens diese 4 Seiten von Jesus betrachten. Und der 5. Punkt ist dann kurz noch zusammengefasst in einer Schlussbemerkung. Zunächst einmal geht es um den Menschen nahen Jesus. Jesus ist ein Gemeinschaftswesen, er bietet Beziehung. Schon bei der Schöpfung kommt das zum Ausdruck, lass es uns Menschen machen als Gegenüber für uns. Er sucht Gemeinschaft mit uns. Er sucht uns, er sucht Gemeinschaft mit uns, weil er seine Liebe uns zeigen möchte. Es gab zum Beispiel in unserem Leben, gab es mal eine Beziehung, das war diese Beziehung, als wir kleine Babys waren. Das war die Beziehung zur Mutter. Den Papa kannte wirklich noch keiner. Wir kannten zuerst die Mama. Das war die allererste Beziehung. Es gab zwar fremde Leute, die ins Babybett gelächelt haben und Grimassen gemacht haben, aber das waren Fremde fürs Baby. Das Baby kannte zuallererst die Mama. Das ist die Mama, die satt macht, die versorgt, die tröstet, die einfach da ist. Und ich denke, wenn eine Mutter liebevoll mit ihren Kindern umgeht, sind das solche Erfahrungen, die reich machen fürs Leben. Und ich denke, auch so ist Jesus Christus zu vergleichen. Jesus Christus ruft zurück in die Gemeinschaft mit ihm persönlich. Er sagt, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Liebe und Güte. Er will uns zu seinen Kindern machen, durch eine Wiedergeburt, durch die Geburt von oben. Und wir sagen dann nach der Bekehrung ganz richtig, Jesus ist mein Herr, er ist mein Freund, das ist auch richtig, aber das ist nur eine Seite. Gott ist auch ein kollektiver Gott. Er ist nicht nur mein Gott, er ist auch unser Gott. Wir Gläubige gehören zusammen, weil Gott ein kollektiver Gott ist. Wir gehören zusammen. Mein Bild von Jesus ist auch stark geprägt durch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Am Anfang von meinem Glaubensleben war ich viel in der Gemeinschaft mit Christen, zuerst im Jugendkreis, dann in einem Evangelisationsteam, dann in einer Bibelschule, dann bei OM in der Türkei, wo immer das alles war, bei Campus für Christus. Wir waren ein Team, das viel betete und gemeinsam Gott diente und ihn erlebte. Und die Bibel sagt ja auch richtigerweise, verlasse die Gemeinschaft nicht. Das ist auch eine Stärke von uns evangelikalen Gemeinden. Natürlich ist die Lehre wichtig. Ohne Lehre gäbe es keine Bibel und keine Gottesdienste. Aber die Bibel sagt, verlasse die Gemeinschaft nicht. In Gemeinschaft den Glauben gemeinsam zu erleben, war auch ein Grund, warum Gemeinschaftsbewegungen entstanden sind. Diesen Christen war es früher zu wenig, nur das Wort zu hören, in Anführungszeichen, und dann nach der Kirche nach Hause zu gehen. Die wollten einfach in Gemeinschaft leben, Gemeinschaft suchen. So wie Jesus auch die Gemeinschaft mit seinen Leuten, seinen Kindern gesucht hatte. Jesus hat zum Beispiel zu den Jüngern gesagt, mich hat herzlich verlangt nach euch. Und Jesus spricht auch an einigen Stellen von der Gemeinde als der Familie Gottes. In einer gesunden Familie herrscht in einem Normalfall eine tiefe Verbundenheit, wo man sich gegenseitig will und wo man sich nicht aus dem Weg geht. Das ist so in einer gesunden Familie, ich hoffe auch in einer gesunden Gemeinde, herrscht das Verlangen, sich auch gegenseitig zu sehen, miteinander zu sein. Und der Jesus Christus, der in die Gemeinschaft ruft, das ist eine Stärke der evangelikalen, ich würde mal sagen, freikirchlichen Bewegung. Es ist nicht nur richtig zu sagen, ich habe meinen Gottesdienst draußen im Wald oder auf dem Berg, da bin ich auch gerne, so Gott und ich, Aber wer nur das sagt, der hat nicht verstanden, dass Gott ein kollektiver Gott ist. Dass Gott seine Familie, seine Kinder zusammenführen und haben möchte. Die ersten Christen, die hatten das kapiert. Die waren so glücklich in der Gemeinschaft mit Jesus, dass sie von diesem Berg der Verklärung überhaupt nicht mehr runter wollten, sondern in Gemeinschaft mit Jesus bleiben wollten. Ich glaube, auch bei gemeinschaftsliebenden Christen könnte der Gottesdienst durchaus eine Stunde noch länger gehen. Der Lobpreis könnte noch länger gehen bei gemeinschaftsliebenden Christen. Das Gemeindemittagessen, dann fragen einige Leute um eins, ja, ist es schon rum? Ich möchte doch noch länger hier bleiben. Gemeinschaftsliebende Christen, man bleibt gerne miteinander zusammen. Und in der Bibel gibt es so viele Beispiele, wie Jesus Gemeinschaft erlebt und gelebt hat. Gemeinschaft war in biblischen Zeiten sehr oft mit Essen verbunden. Zum Beispiel ist er in dem Haus von Maria und Lazarus hinein und ausgegangen. Das steht in Lukas Kapitel 10, ab Vers 38. Er war dort regelmäßig, er ging ein und aus. Und was hat er dort gemacht? Er hat mit den Leuten am Tisch gesessen und die haben miteinander den Alltag geteilt und ausgetauscht. Jesus war Mittelpunkt in dieser Familie. Er ging dort ein und aus, die haben gegessen. Und das, so heißt es auch bei den Anfängen der Gemeinde, sie blieben ständig in der Lehre, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wir finden in den Anfängen der Gemeinde, finden wir Hauskreise, Hauszellen als Plattform eines lebendigen, dynamischen Gemeindelebens. Die Gemeinschaft untereinander mit Jesus in der Mitte dann, auch als Jesus mit diesen Emmaus-Jüngern unterwegs war, war bei ihnen, er blieb mit ihnen, er war mit ihnen zusammen am Tisch, die haben miteinander was gegessen. Das ist Beziehungsgestaltung. Das hat Jesus uns vorgemacht. Er war mit den Leuten zusammen. Gemeinschaft und miteinander am Tisch sitzen lässt sich einfach nicht voneinander trennen. Ich denke, auch für uns gilt, als Gemeinde gilt, Gastfreundschaft, Essen miteinander ist durch und durch biblisch und dient der Stärkung im Glauben. Gastfreundschaft, miteinander sitzen, miteinander essen, ist durch und durch biblisch und dient der Stärkung im Glauben. Und als es im Leben von Jesus auch mal ganz eng wird, hat er gesagt, mich hat herzlich verlangt nach euch, kommt doch mit mir, wachet mit mir und betet mit mir. Jesus sehnt sich in einer schwierigen Leidenszeit nach Gemeinschaft mit seinen Freunden. Ja, suchende Gemeinschaft finden wir bei Jesus Christus. Dieses Leben in Beziehungen ist einfach sehr geistlich, aber genauso geistlich ist auch der Rückzug, den Jesus gelebt hat. Und dann bin ich beim zweiten Punkt. Es geht zweitens um den zurückgezogenen Jesus. Wir lesen von Jesus, der sich vor wichtigen oder nach wichtigen Ereignissen einen wüsten Tag nimmt. Zum Beispiel in Lukas Kapitel 4, Vers 1 heißt es, dass Jesus nach seiner Taufe vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde, um dort versucht zu werden. Aber Jesus fastet und betet zunächst in der Wüste. Das heißt, er hat seine geistliche Wellnesskur, er tankt auf. Und er überwindet auch die satanischen Versuchungen mit dem Wort Gottes. Jesus geht gestärkt aus der Einsamkeit und aus der Stille hervor. Wie es heißt in Lukas 4, 14, Jesus kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes zurück nach Galiläa und dann ging er wieder unter die Leute. Aber zunächst er und Gott alleine, natürlich auch die Versuchung des Satans. Auch in Lukas 5, Vers 16 heißt es, Jesus hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten. Der war nicht immer bei den Leuten zu sehen, der war auch zurückgezogen. Dieser Jesus, der die Gemeinschaft liebt, scheut sich nicht, sich alleine zurückzuziehen in die Gemeinschaft mit Gott, mit seinem Vater. Ich denke, wir können da noch viel von Jesus lernen, wenn es um diese Dinge geht, wie Stille, Ruhe und Rückzug vom Alltag. Wir brauchen mit Sicherheit mehr stille Zeiten und weniger Betriebsamkeit. Und wir brauchen mit Sicherheit Zeiten, wo wir unsere Batterien aufladen können. Das Geheimnis der geistlichen Kraft liegt im Beten, im Lesen des Wortes Gottes, im Wirken des Heiligen Geistes, auch eben im Rückzug. Vor einigen Jahren, will ich mal kurz sagen, habe ich einen Manager getroffen, der für einige Termine zu mir kam, und er erzählte mir, dass viele Wirtschaftsführer und Unternehmer heute immer mehr den Aufenthalt in einem schönen Kloster suchen und nicht mehr so sehr in einem edlen Hotel. Das Edelhotel ist zwar immer noch in, aber wenn man Rückzug möchte, in einem Kloster mal ein Seminar anzubieten, dann sind die Teilnehmerzahlen immer sehr hoch, hat er mir gesagt, weil das feine Hotel wird etwas langweilig mit der Zeit. Und so ist so ein Seminar in einem Kloster ist wesentlich attraktiver. Da ist der Rückzug auch einfacher. In einem Kloster hat jeder seine Zelle oder sein Zimmerchen, ein Bett und ein Kreuz über dem Schreibtisch und keine Tischdecke. Sehr einfach, ein knarriger Stuhl, kein Internetanschluss, Toilette und Dusche ist vom Flur aus erreichbar. Und dann kommen dort Führungskräfte zusammen, die normalerweise 70 bis 80 Stunden pro Woche machen, leicht übertrieben. Und das ist für diese Leute zuerst eine Kneippkur in dieser Umgebung, morgens, mittags und abends immer das Gleiche zu beten, um bei den Mahlzeiten auch Schweigezeiten zu haben, nicht austauschen zu dürfen. Es heißt zunächst mal raus aus dem Alltag, rein in die Stille, ohne Telefon. Und diese Leute begegnen sich zuerst selbst. Sie merken nämlich, sie können gar nichts mit sich anfangen, weil sie keine Arbeit haben. Sie begegnen zuerst sich selbst und hinterher begegnen einige auch Gott. Natürlich, wenn man nicht aufpasst, kann auch der Aufenthalt in einem Kloster zu einer Routine werden. Aber auch das Leben in einer Gemeinschaft kann zur Routine werden, kann auch ein Deckmantel sein, auch das persönliche Wirkliche zu verstecken. Aber letztlich ist es egal, wie man vor Gott steht, ob in der Gemeinschaft mit anderen oder in der Einsamkeit. Es muss offen und aufrichtig sein. Jesus hatte seine Wüstenzeiten, wie Paulus, der auch einige Jahre in der Wüste war. Elia hatte einen heilsamen Rückzug in der Wüste, 40 Tage eine Wüstenwanderung, und am Ende hat er in einer Höhle Gottes feine Stimme gehört. Und durch das Hören auf Gott bekam Elia eine ganz neue Perspektive für seinen weiteren Weg. Die Erfahrung dieser besagten Person machen eines deutlich. Zuerst einmal brauche ich das Reden Gottes für mich, für meine eigene Stärkung. Und danach brauche ich auch das Reden Gottes für Kurskorrektur in meinem Leben, wie Elia das erlebt hat. Das tut zwar manchmal weh, von Gott eine Kurskorrektur verordnet zu bekommen, aber ich brauche das Reden Gottes zunächst für mich, nicht für die andere, um sie zu belehren. Ich brauche es wirklich auch für mich. Ich brauche es nicht für meinen Ehepartner, das Reden Gottes. Ich brauche es zunächst mal für mich. Es ist immer wichtig, denn Gott möchte uns korrigieren und er möchte uns stärken. Es ist so wichtig, dass wir die Bibel nicht einfach wie eine Lektüre lesen, sondern dass wir wirklich ganz offen in diesem hörenden Gebet vor Gott stehen, auch wo dieses hörende Gebet gelernt und praktiziert werden kann, braucht man mich nur fragen. Ich gebe gerne Auskunft darauf. Das ist so wichtig, dass wir es noch lernen, auf Gott zu hören, in der Einsamkeit und auch in der Gemeinschaft ihn zu erleben. Das waren jetzt nur zwei Seiten von Jesus Christus, die mir sehr, sehr wichtig scheinen. Wir erleben ihn in der Gemeinschaft und zweitens Jesus. Wir erleben ihn in der Gemeinschaft mit ihm, in der Gemeinschaft mit anderen und zweitens, wir erleben ihn im Rückzug. Und jetzt wollen wir das Bild, die Vielseitigkeit von Jesus erweitern, und es geht in der Bibel auch um den fordernden Jesus. Es geht um Jesus Christus, der uns zum Handeln auffordert. Er ist ein verbindlicher Herr, der sagt, ändere dich, folge mir nach. Und die klare Botschaft von Jesus heißt, folge mir nach, lass doch deine Aufgaben mal stehen und folge mir nach. Natürlich radikaler ausgedrückt, lass die Toten ihre Toten begraben. Das sagt heute ja keiner mehr. Kümmere dich nicht um das tägliche Geschäft zu Hause, sondern folge mir nach. Einerseits bietet er Beziehung an, aber andererseits ist es auch der Herr, der etwas von mir fordert. Er möchte mich fördern. Er ist nicht jener Despot, der nur fordert. Er möchte mich fördern. Er möchte ja, dass ich im Glauben wachse, dass ich ihn erlebe. Es ist der Herr, der auch Klartext redet und bei Sünde und Ungerechtigkeit nicht wegschaut, sondern der die Dinge knallhart ansprechen kann. Es ist der Herr, der aneckt, manchmal aneckt. Es ist der Herr, der sich den Leuten in den Weg stellt und Klartext redet und der sagt, bring dein Leben in Ordnung, zum Beispiel bei diesem reichen, frommen jungen Mann, indem er eine Kurskorrektur verordnet, indem er sagt, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Trenn dich von diesen Dingen, die dich hindern, mir, Jesus, nachzufolgen. Es sagt auch, niemand kann zwei Herren dienen. Es geht also nicht Gott oder dem Besitz. Du kannst nur einer Sache dienen, nur für eine Sache leben. Und so eckt Jesus immer wieder an. Und zu Petrus hat er auch mal gesagt, ich habe einfach einige Zitate jetzt von Jesus Christus, und zu Petrus hat er mal gesagt, das war natürlich ein Holzhammer, gehe hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern du sinnst nur das auf das Menschliche. Ich möchte jetzt nicht dazu raten, andere Leute mit solchen Aussagen zu provozieren. Gehe hinter mich, Satan, bitte tu das nicht. Ihr macht das sowieso nicht. Aber Jesus verschreibt dem Petrus hier eine Kurskorrektur. Er spricht Klartext, er meint, was er sagt und er sagt, was er meint. Er ist so eindeutig, weil Petrus ja vorher mal gesagt hat, lieber Herr, alles Mögliche möge dir passieren, Jesus. Du sollst nur nicht am Kreuz sterben, denn wenn du am Kreuz stirbst, sagt Petrus, ist es ja mit unserer Bewegung zu Ende und wir möchten gern diese Bewegung mit dir fortführen, dachte Petrus. Und Jesus sagt ihm ganz deutlich, hör mal, Petrus, du hast unsere Bewegung im Hinterkopf, aber ich, Jesus, habe Gottes Heilsplan zu erfüllen. Und deswegen ist es tatsächlich satanisch, mich vom Kreuz abbringen zu wollen. Und dieser Wunsch des Petrus, dass Jesus nicht sterben möge, so gut gemeint, so lieb er ist, ist aber ein völlig falsches Ziel im Hintergrund. Und Jesus sagt das in aller Deutlichkeit ihm. Ich glaube, auch wenn wir falsche Ziele verfolgen, möchte auch Jesus uns korrigieren und manchmal ganz, ganz deutlich mit uns reden. Und wenn Jesus das Unvermögen der Leute anspricht, manchmal so in der Gemeinschaft, hat er zu den Jüngern gesagt, ihr lieben Jünger, wie lange soll ich euch noch ertragen? Natürlich ist das Zusammensein mit Christen nicht immer Sonnenschein, manchmal ist es auch mühsam. Wie lange soll ich dich noch ertragen? Ich habe es zu meiner Frau noch nicht gesagt, wie lange soll ich dich ertragen, aber gedacht habe ich das schon mal über sie und ich könnte das verstehen, dass sie das auch mal über mich gedacht hat. Das geht jedem so, dass ihr wisst, wovon ich rede, wie lange soll ich dich ertragen? Aber es ist einfach ein Herr, der eindeutig ist und durch klare Fragen die Leute, die Jünger oder Pharisäer, wer auch immer, herausfordert. Es ist ein Herr der Kommunikation, der klare Fragen stellt und zu den Jüngern sagt er sogar, auch das ist so ein Hammer, wollt ihr auch weggehen? Ihr müsst ja gar nicht hier bleiben. Ihr dürft auch weggehen. Er sagt, wenn ihr mir nicht nachfolgen wollt, dann bitteschön, geht doch weg. Jesus ist knallhart in vielen seiner Aussagen und zu den Jüngern sagt er auch noch, wenn ihr missioniert und die Leute wollen meinen Frieden nicht annehmen, dann schüttelt einfach den Staub von euren Füßen und haut ab. Das ist eine harte Aussage für so Beziehungsleute oder Nähetypen, wie auch ich bin, einfach zu sagen, geh doch weg. Aber Jesus hat das gesagt, geh doch weg. Es ist auch der Herr, der Klartext redet in Beziehungen und auffordert, zur Ordnung zu kommen mit seinem Nächsten. Er ruft zur Eindeutigkeit auf, indem er zum Beispiel sagt, in Matthäus Kapitel 18, wenn dein Bruder wieder dich sündigt, gehe zu ihm hin und weise ihn zurecht. Auch das gehört zum Gemeindealltag. Es ist nicht der Herr Jesus, der einfach sagt, ach, um des lieben Friedens willen, gebt euch nur die Hände und haltet so Frieden. Das ist nicht dieser Herr Jesus, schweigt euch aus, wenn ihr Unfrieden habt, sondern er sagt, redet miteinander. Wenn da ist, etwas ist zwischen Leuten in der Gemeinde und in der Familie, dann soll einer die Initiative ergreifen und das ansprechen und darüber sprechen. Der Hintergrund ist einfach der, dass die Liebe ungeheuchelt ist. Denn wenn man das nicht tut, dann ist die Liebe ganz schnell geheuchelt. Wenn man Dinge, die einem wehtun oder wo man merkt, da läuft etwas nicht gut, wenn man und nur ein freundliches Gesicht macht, dann ist das nicht aufrichtig. Die Liebe sei ungeheuchelt. Es kann ja nicht angehen, dass man sich ständig über jemand ärgert und dann versucht, in Anführungszeichen, heile Welt zu leben und sanft ist und freundlich, während es innen drin brodelt. Jesus sagt, wenn dich etwas schmerzt, was der andere gesagt hat, dann sprich ihn einfach darauf an. Auch wir als Ältestenkreis wurden kritisiert und ich habe dann immer wieder diese Leute darauf ihn angesprochen und ich werde das auch in Zukunft tun, die kritisieren. Das ist sehr wichtig, darüber zu reden, das anzusprechen. Denn es gibt kein biblisches Gebot, das einfach nur sagt, mach Schwamm drüber und leb so weiter. Ich glaube, wenn es um persönliche Schuld geht, um Verletzung geht, haben wir hier eine Pflicht, auf andere zuzugehen und ihn anzusprechen und wenn nötig auch mal zu sagen, ich glaube, du schuldest mir eine Entschuldigung. Und schlussendlich führt das dazu, dass Gemeinschaft wiederhergestellt wird, denn in Matthäus 18 heißt es auch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Denn wenn das vorher geschieht, wird Gemeinschaft wieder lebensfähig. Und das ist das Ziel der ganzen Sache, in Beziehungen reinen Tisch zu machen. Und Jesus ist derjenige, der einen Kurswechsel verordnet und damit eckt er oftmals an, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und einer Sünderin. Und dann mache ich gerade die Kurve zum vierten Punkt. Einer Sünderin sagt er auch, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Diese besagte Ehebrecherin in Kapitel 8, in Johannes Kapitel 8. Aber damit komme ich jetzt erstmal zum vierten Punkt. Ich verknüpfe hier diesen Punkt mit dem vierten, denn Jesus ist durch und durch barmherzig. Das wird nämlich deutlich in dieser Geschichte von der Ehebrecherin in Johannes 8. Als die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Ehebrecherin zu Jesus zerrten. Und die Leute hatten schon die Steine in den Händen, weil sie kurzen Prozess machen wollten. Die waren sicher schon warm geworden, die Steine. Die wollten werfen auf diese Ehebrecherin. Aber Jesus war der Einzige in dieser Runde, der keinen Stein in der Hand hatte, weil er Barmherzigkeit üben und dieser Frau eine Chance geben wollte. Und die Pharisäer, das ist oft diese Gruppe von Leuten, die klagen an. Sie wollten schon loswerden, aber Jesus handelt durch und durch barmherzig. Er weiß, dass Schuld die Menschen nämlich unheimlich belastet. Er weiß auch, dass in uns Menschen alles steckt, um ein absolutes Ekel zu sein. In uns steckt alles, um zum Ehebrecher zu werden. Manchmal lügen und täuschen wir andere zu unserem Vorteil. Keiner ist ausgenommen, auch ich nicht. In uns steckt alles nach Römer 7, um kriminell zu scheitern. Wir sind zu allem fähig. Die korrupten Leute sitzen nicht nur an der Börse irgendwo. Man weiß zum Beispiel, spätestens seit der Finanzkrise weiß man, dass Menschen Zahlen geändert haben. Das war keine Kompetenzkrise, da haben Leute Zahlen geändert. Das heißt, viele sind betrogen worden, Länder sind betrogen worden. Das passiert einfach, weil getäuscht wurde. Aber wir wollen niemand verurteilen, wir wollen bei uns selber vor der eigenen Tür kehren. Wir alle sind auf den barmherzigen Jesus angewiesen. Auch ich lebe täglich von seiner Barmherzigkeit. Es ist der Herr, der am meisten versteht von Barmherzigkeit und Schuld und von Sühne, von Vergeltung, von Strafe, von Vergebung. Es ist der Herr, der Gnade versteht und Gnade gebracht hat, eben keine Rache, wie es zurzeit auch durch die Presse geht. Es ist der Herr, der Gnade und Liebe gebracht hat, weil er ganz einfach barmherzig ist. Konnte er mal sagen, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich werfe keinen Stein, sondern ich vergebe. Ich bin barmherzig mit dieser Frau, die nicht mehr weiter kann. Oder einer Sünderin in Lukas 7, Vers 47 sagt er, dir sind deinen Sünden vergeben. Das ist diese Sünderin, einem Gelähmten sagt er, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist der barmherzige Jesu. Das sage ich sehr oft in der Seelsorge, nachdem jemand gebeichtet hat. Dir sind deine Sünden vergeben. Im Namen von Jesus spreche ich dir das zu. Da ist nichts mehr zwischen dir und Gott. Und zum Schluss will ich hier zusammenfassen. Es gab jetzt einige seelsorgerliche Seiten von Jesus Christus. Mein Ziel war es, dass wir unser Spektrum erweitern, auch weiter erweitern, aber dass wir von ihm ergriffen werden. Es gibt ja noch viel mehr Seiten von ihm. Es ist der Beziehungsherr, der Nähe Gott. Es ist der Gott der Einsamkeit. Er geht in die Wüste im Rückzug. Und es ist der Herr, der einen Kurswechsel den Leuten verordnet. Und es ist der barmherzige Jesus, bei dem wir ganz einfach unsere Sünden lassen dürfen, weil er am Kreuz für uns gesühnt hat. Und zum Schluss, es ist der segnende Jesus. Bei der Himmelfahrt hat Jesus, als er in den Himmel hinaufgefahren ist, wie es stattgefunden hat, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass er die Hände gehalten hat und die Jünger gesegnet hat. Das steht in Lukas 24, Vers 50 bis 51. So großzügig ist der Herr. Und er hat quasi das auch praktiziert, was Mose im Einzelnen schon gemacht hat. Ich will dich segnen, damit du ein Segen bist. Er hat sie gesegnet, damit auch sie zu einem Segen werden. Aber viele, die hier sitzen, haben eine Segnung nötig, meine ich. Nicht nur Salome, die gesegnet wurde. Ich glaube, viele gehen durch Tiefen hier in unserer Gemeinde. Viele haben Kummer und wissen nicht mehr weiter. Die Lasten drücken runter. Und ich lade einfach dazu ein, den segnenden Herrn zu erleben. Es ist der Herr, der segnen möchte. Und das ist etwas ganz Schönes. Derjenige, der die Sehnsucht hat, sich auch mal segnen zu lassen, der darf das gerne tun. Von einem Bruder, einer Glaubensschwester, einem Mitarbeiter der Praystation, auf Deutsch unserer Gebetsstelle hier nach dem Gottesdienst. Und das ist etwas Schönes, sich mal zuzusprechen zu lassen. Hör mal, du bist geliebt. Du bist nicht allein. Du bist sein Kind, du bist Gottes Kind. Und ich möchte dich jetzt segnen für die Aufgaben, die dir heute so viel Grauen bereiten. Ich möchte dich segnen für die Aufgaben, in die du hineingestellt bist. Und ich möchte dich segnen für dieses schwierige Gespräch mit jemand in der Familie, bei dem du dich entschuldigen möchtest. Oder ich möchte dich segnen für ein schwieriges Gespräch mit einem Gemeindemitarbeiter oder einem Ältesten, das kann man auch tun. Dort die Segnung und Hilfe in Anspruch nehmen, denn ich bin davon überzeugt, wenn man das machen lässt, geht man ganz anders in die Aufgabe hinein, die einem vor Füßen liegt. Dann geht man ganz anders in den Alltag hinein. Lasst euch doch von Gott segnen und lasst diesen segnenden Herrn selbst erleben. Es sind heute auch wieder Mitarbeiter der Gebetsstation hier für Gebete und Fürbitte. Amen.